Es geht einfach darum, nicht nur im Training einiges richtig zu machen, sondern auch in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, also die ganz unmittelbare, also am Tag selbst oder von mir aus auch am Tag vorher noch, da Fehler zu vermeiden. Und das sehe ich immer wieder. Also bei jedem Startschuss denke ich, gucke ich mal nach links und rechts und denke, macht das nicht.
Es ist soweit. Wir haben wochenlang hart trainiert und der Wettkampftag ist endlich da. Aber bis wir wirklich im Startblock stehen und der Startschuss erklingt, gibt es noch einiges zu tun. Denn die letzten Stunden und Minuten vor dem Wettkampf, egal ob 5 Kilometer Lauf oder Marathon, können wir noch einmal ganz gezielt nutzen, um unseren Körper auf die Anstrengung vorzubereiten. Um wirklich ab Sekunde 1 unsere volle Leistung abrufen zu können, hilft uns eine Pre-Run-Routine. Und wie sowas aussehen kann, verrät uns Lauftrainer, Laufcampus-Gründer und 200-facher Marathonläufer Andreas Butz. Er stellt uns in dieser Podcast-Folge sein persönliches, erprobtes Start-Me-Up-Programm vor. Das beinhaltet Tipps für die letzten Vorbereitungen am Tag vor dem Wettkampf und für den Lauftag selbst. Vom richtigen Timing des Frühstücks und der Hydrierung bis hin zur perfekten Aufwärmroutine und Visualisierungstechniken im Startblock. Alle Do's und Don'ts in den letzten 45 Minuten vor dem Startschuss bekommt ihr gleich im Gespräch von Andreas und mir, Elliot, aus der Redaktion. Viel Spaß! Ich stecke gerade mitten in der Wettkampfvorbereitung und bin schon ganz heiß auf meinen Halbmarathon im Herbst. Und wenn es euch genauso geht, dann dürft ihr eine Sache auf gar keinen Fall vernachlässigen: die Regeneration. Die ist nämlich nicht nur nach dem Marathon wichtig, sondern auch vorher, damit wir unsere volle Leistung abrufen können. Und maximale Erholung bei minimalem Aufwand bekommen wir mit den Compression Boots von Blackroll. In die müssen wir nämlich nur noch reinschlüpfen und können uns dann durchmassieren lassen. Easier geht's nicht. Die Boots sorgen nicht nur für eine bessere Durchblutung und effektive Unterstützung des Lymphflusses, sondern fördern auch den Abtransport von Laktat. Das heißt, wir sind schneller wieder fit für unseren nächsten Lauf. Neben den Boots könnt ihr eure Regeneration aber auch mit den Recovery Slopes von Blackroll boosten. Diese schicken Schlappen entlasten im Alltag eure Gelenke sowie die hintere fasziale Kette, also Plantarfaszie, Waden und unteren Rücken. Die Recovery Boots und Slopes gibt es auf www.blackroll.com/de und ihr bekommt von uns ganz exklusiv 15% Rabatt mit dem Code Achilles15. Also, tut euch was Gutes unter www.blackroll.com/de mit dem Code Achilles15. Hallo Andreas, freut mich, dich mal wieder hier bei uns als Gast begrüßen zu dürfen. Du bist ja mittlerweile schon einer unserer Stammgästinnen, kann man sagen. Was mich sehr freut. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende?
Ja, vielen Dank, Elliot, dass du mich noch nicht satt hast. Deine Hörer offensichtlich auch nicht oder eure Hörer auch nicht.
Im Gegenteil.
Vielen Dank. Es geht mir richtig gut. Ich bin gerade etwas euphorisch, denn ich habe jetzt gerade mein 25. Land bereist, in dem ich einen Marathon gelaufen bin.
Crazy,
so. Wow. Und das, irgendwie, das war so lange ein Ziel.
Ja.
Und da war ich vor einiger Zeit in Wales. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und insofern, es geht mir richtig gut und bin immer noch ein bisschen so beschwipst von der eigenen Euphorie.
Ja, oh mein Gott, das sind aber auch wirklich unglaublich viele Länder. Das kann nicht jeder von sich sagen. Wie hoch rankt Wales für dich? Also hast du da so eine interne Liste an deinen besten Ländern sozusagen?
Das kann man nicht sagen, ne? Genauso wie man es nicht vergleichen kann. Aber ich habe wieder festgestellt, wie cool eigentlich diese Idee ist, einen Marathon zum Anlass zu nehmen. Das funktioniert natürlich auch mit einem Halbmarathon, ein Land zu bereisen und sich auch ein bisschen unabhängig zu machen von diesen großen, bekannten Superhalves und Majors und so weiter, die alle ihre Berechtigung haben. Ich will das nicht kleinreden, die aber alles eine Menge Geld viel mehr Geld kosten, als wenn ich drei Länder hier in Europa bereise. Und es freut mich. Ja. Also Wales stand nicht auf meiner Urlaubsliste bisher.
Ja.
Und jetzt waren wir da und haben gesehen, wie traumhaft das da ist, wie wellig es auch ist, wie schön die Sandstrände da sind, wie toll die Orte sind und wie lecker das Naschwerk da ist.
Ja.
Das ist richtig cool. Und ja, um nur mal so auf eine zu erzählen, wir haben ja jetzt gerade die Europameisterschaft erlebt in Deutschland. Und 24 Länder haben da ja teilgenommen. Und ich habe dann festgestellt, hey, in 9 Ländern war ich noch nicht.
Wow.
Das kann doch gar nicht sein. Ja. Okay. Und dann sehe ich die Slowaken, denke, hey, die spielen aber einen coolen Fußball. Und dann komme ich auf sowas. Jetzt, ich vermute, ich sage es jetzt schon, ich will ja nicht raten, das würde ich fragen. Und dann komme ich darauf, dass in der Slowakei der älteste Marathon Europas stattfindet.
Ach krass, das wusste ich auch nicht.
Ja, und der zweitälteste der Welt, den ältesten der Welt, den kennen viele. Du nickst, also weißt du es auch zufälligerweise?
Nee, tatsächlich auch nicht.
Ja, das, ich glaube auch nicht, dass das die 1-Million-Euro-Frage für Günther Jauch ist.
Okay.
Es ist, ich glaube, es ist maximal, was ist das, 32.000 Euro. Es ist Boston.
Ja. Ah ja, stimmt, doch.
Die Mutter aller Marathonläufer, also kann man wissen, aber der zweitälteste ist eben in Europa und damit der Europas älteste und in Kosice, in der Slowakei.
Ah ja. Also steht das jetzt auch auf deiner Liste?
Definitiv. Ich muss uralt werden. Ja. Ja, ich muss mal ein paar Podcast-Folgen hören über Langlebigkeit und Longevity, weil ich habe ja erst 25. Boah, ich glaube, es gibt 200 Ziele auf der Welt. Also Menschenskinder.
Ja, oh Mann. Aber guter Tipp auf jeden Fall an der Stelle, dass sich Wales lohnt, dass der in der Slowakei auf jeden Fall auch, vielleicht auch für historisch Begeisterte mal was Interessantes ist. Das finde ich auch cool. Vielleicht kommt das auch mal auf meine Liste. Also innerhalb von Europa finde ich auch immer, das ist irgendwie schön. Da musst du nicht ganz so weit reisen. Ja. Dann verbindest du es wirklich noch mit einer Laufreise. Das ist irgendwie einfach ist schön.
Ja. Und dann habe ich recherchiert, Slowakei vielleicht noch dazu. Ich glaube, das ist ein anderes Thema als, hallo Andreas, erzähl mal, wo es schön ist auf der Welt. Dann habe ich recherchiert und festgestellt, Tschechien war ich auch noch nicht. Und dann bin ich auf die goldene Woche von Emil Zatopek gekommen. Emil Zatopek ist ja eine Lauflegende, der uns eine Menge Sprüche hinterlassen hat. Also für die Jüngeren, die kennen auf jeden Fall noch die Sprüche, so wie, wie war das? Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft.
Ja.
Oder mein Lieblingsspruch ist, mach es dir im Training schwer, dann hast du es im Rennen leicht. Der war vor allen Dingen der Erste und Einzige, der es geschafft hat, bei Olympischen Spielen sowohl die 5 Kilometer, die 10 Kilometer als auch den Marathon zu gewinnen. Und das in Helsinki 92. Was hat das jetzt mit meiner Marathonsammelei zu tun? Ich habe festgestellt, es gibt einen Verein in Pilsen. Da kommt nicht nur das Pilsener Urquell her, sondern die veranstalten Emils Goldene Woche. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Und zwar immer an den gleichen Jahrestagen, wo er 10 Kilometer gelaufen ist, 5 Kilometer gelaufen ist und den Marathon, also innerhalb von 8 Tagen, veranstalten die Laufwettbewerbe. Und unter anderem eben auch ein Marathon. Da habe ich gedacht, hey, da brauche ich nicht nach Prag. Dann reist du doch nach Pilsen. Und man muss nicht immer bestlistenfähige Strecken mit 10.000 Leuten haben. Und und auch an sowas kann ich mich persönlich begeistern. Vielleicht so ein paar Ideen am Rande.
Ja, ich glaube, guter Input.
Soll ich dir eine Chance geben, auf die Spur einzuschwenken? Du merkst, ich bin in Plauderlaune.
Bereitest du dich jetzt aktuell auf den Wettkampf vor oder auf einen anderen?
Ich habe mich verpflichten lassen oder ich habe mich aufgedrängt, ich weiß es nicht mehr, in Köln den Halbmarathon zu laufen und das für mich in einer schnellen Zeit, also als Brems- und Zugläufer zu laufen, offiziell 1 Stunde 30 und also 1,29 und ein paar gequetschte natürlich. Und das habe ich schon zweimal erfolgreich gemacht und das ist jetzt irgendwie mein sportliches Highlight neben der ganzen Sammelei.
Ja, okay. Ich tatsächlich fiebere auch schon ein bisschen auf meinen Halbmarathon im September hin. Ich bin mir sicher, dass einige von unseren HörerInnen auch spätestens im Herbst den ein oder anderen Wettkampf haben. Deshalb, das passt, glaube ich, ganz gut zu unserem Thema heute. Vielleicht mal so vorab, bevor wir komplett einsteigen, du bist ja schon unglaublich viele Wettkämpfe gelaufen.
Ja.
Bist du in den letzten Stunden vorher immer noch nervös oder gar nicht mehr?
Also ich, ne, ich, nein.
Nein, also, wirklich nicht?
Nein. Also, also jetzt bin ich nervös, wenn ich an Oktober in Köln denke, so, weil ich noch nicht weiß, ob meine Form reicht. Ich werde sie natürlich haben, sonst hätte ich das ja nicht angenommen. Ja. Also nicht nervös, sondern ich bin schon sehr konzentriert. Also ich habe mir selber einen Trainingsplan geschrieben für dieses Ziel. Ja, also um einen Marathon zu sammeln, brauche ich keinen Trainingsplan. Da reicht meine Kondition und die Laufjahre, die ich habe. Ja, natürlich mache ich auch immer lange Läufe. Das ist klar, aber für dieses Ziel bereite ich mich akribisch vor und da bin ich jetzt schon, noch ein bisschen angespannt, wenn ich dran denke, du musst ja fitter sein als dieses eigentliche Ziel, damit du das genauso souverän machst. Aber bei diesen ganzen, du sagtest Wettkämpfe, das ist auch der allgemeine Sprachgebrauch, aber das ist für mich dann ja kein Laufen um die Wette und hoffentlich auch kein Kampf, sondern da bin ich nicht mehr nervös. Ne? Okay. Also das, worüber wir heute reden auch, ja, das werde ich garantiert in Köln machen. Ja,
cool.
Weil da geht es um etwas und dann werde ich mich sehr akribisch vorbereiten und dann kann es eben meine Nervosität dann auch unterdrücken, weil ich eine Routine habe, weil ich einen Plan habe.
Ja, absolut. Und ich glaube nämlich auch, genau, Routine haben kann da wahrscheinlich so der Schlüssel sein, um auch ein bisschen Aufregung zu verlieren. Also ich würde sagen, ich bin immer noch aufgeregt vor Läufen und ich nehme an, viele da draußen auch. Deswegen vielleicht kann ja jetzt das, worüber wir gleich sprechen, so ein bisschen dabei helfen, die Nervosität zu nehmen und werden wir vielleicht auch erfahren, sogar vielleicht eine bessere Leistung zu erzielen. Also das ist ja auch durchaus ein großer Motivator, nenne ich es jetzt mal. Ja, dann lass uns doch gerne mal ein bisschen vielleicht vorab Argumente sammeln. Warum lohnt es sich denn überhaupt, eine strukturierte Rennvorbereitung vor dem Wettkampf zu machen? Also die letzten Stunde vielleicht nochmal zu nutzen, anstatt einfach zu chillen und unsere Kräfte zu sparen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Unbedingt. Und wenn man jetzt im Hause Butz nachschaut, gibt es genau beide Strategien. Ja, das eine ist meine Frau, die andere bin ich. Ja. Und ich darf darüber erzählen. Ja. Also ich habe da so ein kleines Aha-Erlebnis, wo ich über das Thema Wettkampfroutine mal richtig intensiv nachgedacht habe. Das ist schon einige Jahre her. Und das war vor dem Silvesterlauf in Trier. Der Silvesterlauf in Trier ist einer der großen Läufe, groß im Sinne von, da nimmt die deutsche Elite auch bevorzugt dran teil, aber es ist natürlich auch bei den Breitensportlern sehr beliebt, also es gibt, glaube ich, keinen Tag im Laufkalender, wo es mehr Wettbewerbe gibt, also so rund um Silvester und Neujahr sind es 150 so im Alljährlichen oder jedes Jahr wieder. Und ich war in Trier und durfte da am Vorabend noch einen Vortrag halten über Motivation. Und dann kam irgendwann der Wettkampf. Und der Wettkampf, glaube ich, zu späten Feierabendzeiten, sah ein Elite-Rennen vor und Jedermann-Rennen vor. Und Elite-Rennen dann auch für die Frauen und für die Männer. Und zu der Zeit, als ich dort gelaufen bin, waren die Hahner-Zwillinge noch sehr aktiv, auch auf diesen kurzen Distanzen. Heute sind sie ja eher auf den langen unterwegs und im Trail sehr erfolgreich. Und ja, fand ich richtig toll. Wir waren im gleichen Hotel und dann sah ich, 1:15 vor dem eigentlichen Start begannen die sich vorzubereiten.
Ach ja.
Krass. Ich denke, hä? Ja. Die laufen doch nur so 6 Kilometer. Ja. Ja, und lass uns einfach mal irgendeine Zahl nehmen, die auf jeden Fall zu langsam ist. Angenommen, die würden 4 Minuten für jeden Kilometer brauchen. Also die brauchen ja eher 3:30. Aber mit 4 Minuten kann man besser rechnen. Vielleicht brauchen die auch nur 3 Minuten. Ja, also dann wäre das ein Rennen. 6 mal 4 sind, glaube ich, 24. Ja, wo sie 24 Minuten laufen. 1:15 haben die angefangen, sich vorzubereiten. Ja? Im Gegensatz dazu, die nächstpopuläre Frau, eben meine Frau Gisela, ja, wenn die sich vorbereitet, dann wartet die bis 5 Minuten vor dem Startschuss, ja, ist natürlich bibbernderweise am Hoteleingang, dann schleicht sie rein in den Startbereich, sucht sich ein paar dicke Männer aus, weil die strömen ja eine Menge Wärme aus, ja, und dazwischen platziert sie sich und irgendwann ist der Startschuss und sagt so, ach, ja, okay, dann laufen wir so langsam los, ja. Also Also zwischen Hahner-Zwillingen und meiner Frau Gisela muss es irgendwie so ein Mittelding geben. Und das habe ich dann versucht, so für mich zu entwickeln. Ja? Mhm. Also ich denke mal, je wichtiger ein Rennen ist, je erfahrener man als Athlet tatsächlich ist, je mehr einem die Zeit wichtig ist. Also meiner Frau ist sie nicht wichtig, sondern einfach nur Halligalli und dann eben durch Trier laufen, im Scheinwerfer oder im Licht der Schaufensterscheiben und einfach die Zeit genießen. Je wichtiger einem das eigentliche Wettkampfergebnis ist, umso bedeutender ist natürlich auch so ein Einlaufprogramm, ne? Oder ein Warm-up-Programm oder wie ich es gerne nenne, Start-Me-Up-Programm.
Mhm, ja. Okay, hast du beides schon ausprobiert? Hattest du danach irgendwie den Eindruck, dass du quasi auch bessere Zeit erreichen kannst, wenn du dir so ein Programm zurechtlegst? Oder warst du eigentlich schon immer eher so der Typ, der dann halt wirklich eine Routine vorher hatte?
Bei mir mischt es sich ja im Laufe des Jahres, dass ich ein paar wenige Wettkampf-Highlights habe im Sinne von jetzt haust du einen raus und die ich routinemäßig laufe, einfach zum Sammeln. Und ich habe festgestellt, bei den Routineläufen bin ich manchmal nicht so optimal vorbereitet. Ich vergesse etwas oder ich reise auf den letzten Drücker an. Dann bin ich nervöser, bin ich hektischer, denke Scheibenkleister, hoffentlich ist der Wagen mit den Kleiderbeutelabgabe noch da. Mhm. Also ich stelle einfach fest, wenn ich kein Plan habe. Tatsächlich, wenn ich einfach aus meiner Erfahrung heraus nach dem Motto, Andreas, du brauchst doch keine irgendwie Checkliste oder sowas, ja. Also das denkt mir jedes Mal von einer Reise und brauchen wir nicht, wir sind schon so oft verreist und dann stellst du eben vor Ort fest, super Rasierer dabei, aber kein Kabel zum Aufladen. Genau. So, und das ist eben vor den Wettkämpfen lästig. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ich war jetzt eine Minute schneller.
Ja.
Aber ich weiß, ich bin deutlich entspannter am Start und dieses entspannter sein und zu wissen, du hast eigentlich alles gemacht, so wie man es machen sollte. Ich glaube, dass das leistungsfördernd ist.
Ja, und ich meine, was die Hahner-Zwillinge machen, das kann ja nicht falsch sein.
Also. Ja, darüber reden wir ja. Die laufen jetzt nicht eine Stunde 15 dann, sondern die haben ihre Routine. Ja. Und da habe ich mir ein bisschen was tatsächlich auch abgeguckt oder beziehungsweise reflektiert. Was hat das mit mir zu tun als Hobbyläufer? Hm?
Ja, ich glaube auch, dass durchaus auch HobbyläuferInnen davon profitieren können, mit Struktur daran zu gehen. Und wenn es uns nur die Nervosität nimmt, weil wir wissen, okay, die nächste Stunde weiß ich schon genau, was ich mache, statt irgendwie am Rand zu stehen und zu frieren vielleicht.
Ja, und es geht einfach darum, Fehler zu vermeiden.
Ja.
Ich glaube, und das ist etwas, was ich immer wieder beobachte, und deswegen ist mir dieses Thema auch persönlich wichtig, weil ich auch einige Leute betreue mit Laufcampus. Es geht einfach darum, nicht nur im Training einiges richtig zu machen, sondern auch in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, also die ganz unmittelbare, also am Tag selbst oder von mir aus auch am Tag vorher noch, da Fehler zu vermeiden. Und das sehe ich immer wieder. Also bei jedem Startschuss gucke ich mal nach links und rechts und denke, macht das nicht. Also ich nehme einfach mal so ein Ding, passt jetzt vielleicht in deine Agenda nicht so rein, aber wenn ich dann sehe, dass ein Veranstalter, also ich war zum Beispiel in Tallinn, in Estland, das war ein wunderschöner Lauf, ein toller Wettbewerb und die haben sich richtig gute, viel Mühe gemacht und die haben direkt neben dem Startkanal war eine Bühne. Und da waren so Cheerleader, ja, und es war echt nett anzuschauende Menschen und die hatten eine tolle Musik und dann haben die Leute animiert mitzumachen und dann haben die tatsächlich so irgendwie Faxen gemacht und sind gesprungen, die Teilnehmer, und haben Hampelmann gemacht und dann habe ich gedacht, macht das nicht, es geht voll auf die Waden, lockert euch ein bisschen, dehnt ein bisschen was, aber macht doch diese Sprungübungen nicht. Und je unerfahrener die Athleten waren, umso begeisterter waren sie, um ihre Nervosität zu bekämpfen, möglicherweise, dass da einer sagt, er zu irgendwelchen Beats die Leute tanzen lässt.
Ne? Yeah.
Und nochmal, das passiert sehr oft. Und irgendwann wundern sich die Leute am Ende des Laufs, dass sie doch nicht ihre Zeit erreicht haben. Und dann denken sie vielleicht nicht daran, dass sie die 5 Minuten Hampelmann zum Start hätten nicht machen sollen.
Ja.
So. Also da gibt es so viele kleine und große Dinge, die man richtig machen kann. Vielleicht kommen wir irgendwann dazu.
Ja, lass uns doch gerne mal mit der Vorbereitung am Tag vor dem Wettkampf starten, weil man da ja auch bestimmt schon einige Fehler machen kann. Du meintest ja selber, ohne Liste irgendwie doch dann so spontan reingehen, ist vielleicht nicht das Schlauste, weil man dann doch das ein oder andere vergisst. Was kann man denn so am Tag vorher schon vorbereiten? Was sind denn so die großen Punkte, die man am besten schon abhakt, bevor es jetzt am nächsten Tag losgeht?
Ich fange mal mit einer Macke von mir an und wo ich ganz gerne eben mir was von meiner Frau abschaue oder abgeschaut habe. Das eine ist die Tasche packen. Ja? Ja. Also wenn man zu viel Routine hat, so wie ich, dann kann es eben sein, dass man die Wettkampfkleidung oder die Wettkampftasche eben dann am Morgen selber packt. Ja, das ist etwas, was ich immer seltener mache. Ja? Mhm. Aber manchmal denke ich, kein Problem, 10 Handgriffe, die hast du x-mal gemacht. Ja. Mhm. Also ich denke mal, die Tasche einfach richtig packen, das lässt einen dann vielleicht besser schlafen auch, weil man eben am Vortag genug Zeit hat und lieber ein bisschen mehr mitnimmt. Ich habe, so viel ich weiß, auch auf meiner Seite Laufcampus eine Checkliste für die Sporttasche.
Cool.
Veröffentlicht. Wenn nicht, dann werde ich das jetzt noch machen oder sie dir auch zur Verfügung stellen. Vielleicht könnt ihr die ja auch brauchen. Ja. Da stehen lieber mehr Dinge drin, als man tatsächlich benötigt. Aber wenn man im Sommer ist, dann braucht man vielleicht jetzt keine Mütze und keine Handschuhe. Aber einfach zum Abhaken, habe ich das. Und da stehen auch die Sicherheitsnadeln drin, die man üblicherweise am Start bekommt. Aber manchmal vielleicht nicht, weil sie nicht in diesem Briefchen mit der Startnummer drin ist, sondern da irgendwo neben dem Schalter liegen. Ja, also das heißt, das Taschepacken ist so schon, finde ich, schon mal eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja. Ich hätte noch einen zweiten Punkt, wenn ich direkt weitermachen darf. Vielleicht sollte man, also Taschepacken stimmt für jede Distanz. Die Ernährungssituation ist umso wichtiger, je länger der Wettbewerb ist. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht über Marathon, wir reden auch nicht über Halbmarathon, sondern wir reden ja auch über eine Einlaufroutine, die kann ja auch beim Jedermannrennen über 5 Kilometer und 10 Kilometer hilfreich sein. Und je länger der Wettbewerb ist, umso mehr Gedanken muss man sich tatsächlich über die Ernährungssituation machen, die Kohlenhydratspeicher entsprechend aufzufüllen oder eben leicht zu essen, damit man die ganze Nacht und am Morgen nicht noch verdauen muss. Und natürlich gilt es darum, den Flüssigkeitsspeicher aufzufüllen, also damit man gut hydriert in die Nacht geht. Ja? Also das sind so ein paar Themen. Aber nochmal bei einem 5-Kilometer-Lauf, egal ob man den schnell läuft oder nicht, also egal ob man den in 30 Minuten läuft, in 35 Minuten oder in 17 Minuten läuft, da ist nicht so ganz entscheidend, wie viel Kohlenhydrate ich am Samstag gegessen habe. Ja, ja, und genau. Ob ich wirklich genug getrunken habe, sondern das schafft man einfach. Ja? So viel kann man gar nicht verlieren in dieser Zeit, dass es dann leistungsminimierend ist.
Ja.
Und also das fällt mir an dem Tag ein, ja. Und rechtzeitig zu Bett, aber auch nicht zu früh. Ne? Manche denken, ja, ich muss gut schlafen und dann gehen die einfach eine Stunde zu früh ins Bett, können dann natürlich nicht schlafen, weil es nicht in der eigenen Routine ist. Ja. Ja, das ist auch Quatsch.
Ne? Aber manchmal steht man ja auch dann am nächsten Tag früher auf als normalerweise, weil man natürlich auch aufgeregter ist und so. Ja. Wie handelst du das dann? Also wie wichtig findest du überhaupt den Schlaf vorher? Weil ich habe auch schon gehört, wenn man sonst ausreichend schläft, ist jetzt die eine Nacht vor dem Wettkampf auch nicht so entscheidend. Hast du den Eindruck, dass da trotzdem viel Leistungspower verloren geht?
Wir haben uns ja eben schon unterhalten. Ne? Wir haben uns ja eben schon unterhalten, haben gesagt, ein Glück, das sagen wir aber jetzt gleich nicht, wenn die offizielle Aufnahme machen. Ich habe die Nacht nicht gut geschlafen, weil ich eben auf einem Event war und da war ich so aufgedreht, bin spät in die Nacht gekommen und heute Morgen war ich nicht so gut drauf. Ja. So, jetzt ist das so, dass ich üblicherweise eine absolut reguläre, eine gleichbleibende Schlafroutine habe. Also das ist wirklich eigentlich vorbildlich, aber nicht, weil ich Vorbild sein möchte, sondern weil ich einfach merke, es tut mir so gut.
Ja.
Ja, also ich stehe sehr, sehr früh auf. Ja, also in der Regel stehe ich 5 Uhr spätestens auf, 5:10. Das ist echt früh, ja. Aber warum? Weil ich wach bin. Also Wecker stelle ich eigentlich nur im Reisefall, damit ich da beruhigt bin, ja. Aber ich gehe eben auch so um 9:30 bis 10 ins Bett. So, und diese Routine, die ziehe ich eigentlich das ganze Jahr über durch, ist dann ein bisschen doof im Urlaub, gerade im Winterurlaub, wenn noch nichts los ist, wenn ich sage, boah, jetzt könnte ich irgendwie Frühstück, so, Und das kleine Hotel sagt ja ab 8 Uhr.
Stimmt.
Und ich, im Winter will man ja auch nicht morgens in der Dunkelheit joggen, sondern im Hellen. Also ich weiß nicht, ich komme heute ans Labern. Ne? Aber ich halte eine Routine, Schlafroutine für total wichtig und ist für die Leistungsfähigkeit auch sehr, sehr groß. Ja? Mhm. Und wenn man so einen Rhythmus hat, dem man weiß, dass er einem gut tut, egal ob man jetzt 6 Stunden schläft oder 8 Stunden schläft, wenn man weiß, es tut einem gut, dann ist es ideal, um die Kurve wieder zu kriegen, dass man die auch rund um den Wettkampf hat. Selbst wenn man dann am nächsten Morgen eine Stunde früher aufsteht.
Ja.
Aber eine Stunde früher ins Bett haut in der Regel nicht hin, weil der Körper eben darauf nicht eingestellt ist.
Ja, das stimmt. Hast du für den Wettkampfabend vorher zum Dinner immer so ein safes Essen? Weil du hast vorhin gesagt, man sollte natürlich auch nicht zu schwer essen. Mhm. Klar, das ist immer total individuell. Ich weiß, das kann man nicht pauschalisieren, weil viele Leute haben dann eben so ihr eigenes perfektes quasi vor dem Wettkampftag Dinner. Mhm. Aber hast du da vielleicht nochmal Empfehlungen, dass man einfach vielleicht auch, das kann ja auch das Einschlafen tatsächlich erleichtern, wenn man da irgendwie nicht so was Schweres im Magen liegen hat?
Also ich ernähre mich ja vegetarisch vegan, ja, also vegetarisch immer und vegan sehr oft, aber das ist jetzt vor allen Dingen meine Vorliebe. Ja. Ich weiß, dass durchaus das ein oder andere tierische Lebensmittel durchaus gesund sein kann. Also das jetzt vielleicht mal als Vorbemerkung. Nichtsdestotrotz, ob Mischköstler oder Vegetarier, empfehle ich am Wettkampfvortag eben keine tierischen Produkte oder wenig tierische Produkte, also wenig Fleisch, wenig Fisch zu essen, wenig Milchprodukte zu verzehren, weil die einfach für die Verdauung mehr Risiken bergen als eine pflanzliche Kost. So, das ist einfach so, ja, was weiß ich, egal ob es jetzt ein Tatarhappen ist oder ein Schnitzel, es braucht einfach länger das für die Verdauungsorgane, das zu verstoffwechseln.
Ja.
Das heißt, wer sagt, ja, meine letzte Fleisch- oder Fischmahlzeit ist am Freitagabend, wenn am Sonntag der Wettkampf ist und am Samstag sich vor allen Dingen pflanzenbasiert, dann macht man da schon mal eine Menge richtig. Ja. Was ich ansonsten durchaus noch empfehle, das entspricht jetzt auch wieder meiner Routine, aber so früh wie möglich zu Abend zu essen.
Okay.
Ja? Also wir sprachen eben über den Schlaf und es ist so, der Körper will, macht ungern zwei Dinge gleichzeitig, schlafen und verdauen und laufen und verdauen.
Mhm.
So, das heißt, je früher wir essen, umso einfacher ist dann auch tatsächlich eine gute Nachtruhe zu finden. Ja, je früher wir das Trinken beenden möglicherweise, umso seltener müssen wir in der Nacht raus. Das sind so die ganz einfachen Dinge, aber über die vielleicht man gar nicht so nachdenkt. Ja?
Ja.
Und also ich glaube, wenn man rechtzeitig isst und dann achtsam isst, mehr kaut als sonst, dann macht man es der Verdauung wieder einfacher. Und ich glaube, das ist schon ganz gut.
Ja.
Ne? Und ja, wenn man jetzt in der Marathonvorbereitung ist, dann kann man noch mehr richtig machen. Aber das ist, glaube ich, sprengt ein bisschen das Thema.
Klar. Wir wollen ja uns ein bisschen so auf die letzten Stunden vorher fokussieren. Ich glaube, darüber könnten wir wirklich auch nochmal endlos sprechen.
Ja.
Okay, aber wir haben jetzt schon mal mitgenommen, Tasche vorher packen, nicht zu spät Abendessen, nicht zu früh ins Bett. Vielleicht Uhr aufladen fällt mir an der Stelle noch ein, das verkackt man manchmal auch.
Vorher. Okay, das muss auf jeden Fall in meine Checkliste für die Sporttasche.
Ja.
Einfach dran denken, hast du übrigens die Uhr aufgeladen?
Ja, ist mir schon.
Oder heutzutage auch, ich laufe ja ganz gerne mit diesem Oberarmsensor.
Ah, ja.
Auch der Verity Sense, der muss an den USB-Stick oder muss aufgeladen werden. Also sehr gut, danke, Elif.
Okay, dann schauen wir uns mal den Morgen an. Das ist ja eigentlich da, wo es richtig losgeht. Ne? Was machst du nochmal? Also wie viel früher stehst du normalerweise auf, interessiert mich an der Stelle. Wie viele Stunden planst du quasi Vorbereitung vor dem Wettkampf ein?
Hast du mir nicht zugehört, Elliot?
Okay,
ich stehe
also
um 5 sowieso
wieder um 5.
Nein, entschuldige. Ja? Also ich glaube, die Hörer merken, dass ich nicht frech zu dir bin, sondern dass wir uns ein bisschen kennen. Ja, also vielleicht mal von hinten nach vorne. Ich glaube, es macht sehr viel Sinn, dass man spätestens 3 Stunden vor dem Startschuss aufsteht. Um okay. Vielleicht so, es mal so zu sagen. Und davon ausgehend, dass viele Rennen, wenn wir jetzt wieder von einem Sonntag ausgehen, ja, manche Rennen sind ja auch an einem Samstag, da ist dieses Frühstück ja nicht so bedeutend, sondern dann die letzte Mahlzeit vorher. Aber die meisten Rennen sind eben an einem Sonntag und das recht früh. Wenn die meisten Rennen um 9 Uhr starten, dann würde ich sagen, hey, 6 Uhr heißt es aufstehen. Ja. Ja? Also nicht Snooze-Taste, sondern aufstehen. Und wenn man bis 2 Stunden vorher gegessen hat, ja, dann ist das, glaube ich, auch ein richtig gutes Programm. Ja, also lieber, manche reisen jetzt, nehmen wir mal an, nach Berlin, also viele reisen ja nach Berlin, um dort ein Rennen zu machen. Dann übernachten die in irgendeiner Wohnung oder in einem Hotelzimmer. Vielleicht erst frühstücken, dann duschen ist vielleicht eine ganz gute Geschichte, weil habe ich dann entsprechend, weiß ich, was ich nach dem Frühstück bis zum Startschuss oder Verlassen des Hotels tatsächlich mache. Ja?
Ja,
also zeitig.
Ja. Okay, also eigentlich spätestens um 7, wenn man um 9 den Wettkampf hat.
Gegessen haben, ja, sollte okay. man gegessen haben. Ne? Also bleiben wir nochmal dabei, wenn man um 6 Uhr aufsteht und reckt und streckt sich was und putzt die Zähne und was weiß ich was vielleicht vorher und trinkt noch ein bisschen was, bereitet dann sein Essen vor und ist dann um 6:30 dann mit seinem Frühstück beschäftigt. Ich glaube, jetzt ohne, dass das wirklich auf eine halbe Stunde ankommt, dass das eine ganz gute Geschichte ist.
Ja.
Vielleicht noch eine kleine Ausnahme, aber die Extrem-Ultraläufer und die Etappen Läufer machen das ganz anders. Ja? Also wer jeden Tag 70, 80 Kilometer läuft und dafür 10 oder 11 oder 12 Stunden braucht, je nachdem, der isst auch eine Stunde vorher.
Ja.
Ja? Weil er einfach dann, sonst kriegt er das mit der Regeneration gar nicht hin. Der isst aber auch so langsam, dass es nicht so stressig ist oder beziehungsweise isst möglicherweise was anderes für die Verdauung als für jemanden, der eben den Halbmarathon, was weiß ich, unter 2 Stunden laufen möchte, um da eine Bestzeit zu laufen.
Ne? Mhm. Ja. Hast du irgendwelche Lebensmittel, die du da empfiehlst fürs Frühstück? Ich weiß, das ist auch wieder sehr individuell. Viele haben so ihr Honigtoast oder so. Ne? Manche schwören ja eher auf so Weißbrotprodukte. Ich glaube, bei dir ist es ein bisschen anders.
Also meine wichtigste Empfehlung ist, keine Experimente.
Ja.
Ja, also jetzt unabhängig davon, was besser ist, wenn man mit dem, was besser ist, am Tag des Wettkampfs anfällt, fängt, weil man jetzt beim Achilles Running im Podcast gehört hat, dass so ein Vollkornmüsli eine richtig coole Geschichte ist und man sonst immer Toastbrot mit Honig isst, nie gut.
Ja.
Nicht gut. Macht das nicht, sondern macht einfach keine Experimente, weil das, was wir essen, so über den, über die Jahre, über die Wochen, über die Monate, daran sind unsere Verdauungsorgane gewöhnt, da sind sie adaptiert, das können sie verstoffwechseln, dafür haben wir die Enzyme und deswegen funktioniert das auch recht gut. Wenn wir dann jetzt etwas essen, weil wir gesagt haben, oh, das ist hier ein absolut Spitzenfrühstück, das macht, nochmal Andreas oder die anderen Zwillinge, machen die auch. Und wenn das aber was komplett anderes ist, kann es für uns nicht gut sein. Also das erste ist, keine Experimente. Zweiter Tipp vielleicht, nicht zu viel essen. Ja, ja, manche denken, je länger der Wettkampf ist, dann müssen sie mehr essen, weil sie ja auch mehr Energie brauchen. Nein, ja, sondern eher tendenziell, so mache ich es, ich bin ein echt viel Frühstücker. Ja, und von einem Marathon, um jetzt mal die längste übliche Distanz zu nehmen, esse ich eher tendenziell weniger, weil ich üblicherweise zu viel esse und da weiß, nee, du willst ja beim Rennen nicht verdauen, sondern du willst ja einfach nur die Speicher wieder auffüllen, die über Nacht ja was leerer geworden sind. Und weil ich am Tag vorher vieles richtig gemacht habe, mit vollen Energiespeichern in die Nacht gegangen bin, muss ich ja morgens quasi nur diesen Gap da, die Lücke wieder füllen und da reicht deutlich weniger. Ja.
Ja.
Und dann deutlich langsamer essen, achtsamer essen. Ja, manchmal isst man ja so, gewöhnt man sich in den Werktagen so ein schnelles Essen an, für die Leute, die noch zu Hause frühstücken, damit man das eben vor der Arbeit noch hinkriegt und da lieber Zeit lassen, mehr kauen und so weiter. Also keine Experimente rechtzeitig machen, nicht versuchen, irgendwie was richtig zu machen. Also wenn ich mich an meinen ersten Marathon erinnere, da war ja auch ein Hobbyläufer damals. damals. Ja, mein Beruf ist es ja erst seit 2001, aber seit 1995, als ich in München den ersten Marathon gelaufen bin, hatte von nichts eine Ahnung. Und dann sah ich auf jeden Fall, habe ich mich informiert und gehört. Der eine isst Banane, der andere ist Toastbrot mit Honig. Dann war Powerbar mit ihren Ständen da. Da gab es hauptsächlich eben die Riegel und so weiter. Ja, da habe ich neben meinem Frühstück auch noch eine Banane und 3 Riegel gegessen.
Okay.
Ja, war nicht gut. Ja. So, es war nicht gut. Die waren so richtig pappig und zäh damals. Ich weiß nicht, das ist. Nein, eher weniger, lieber das Gleiche und so weiter. Ja, wer mehr richtig machen möchte, der fängt eben rechtzeitig vorher an. Also in den Wochen vorher schon eher auf vollwertiges Frühstück zu essen. Also langkettige Kohlenhydrate, die eben das Blut eben etwas vernünftiger, so schubweise mit Energie versorgen im Vergleich zu einem Toastbrot mit Honig. Könnte man vielleicht auch eine spezielle Folge machen. Mhm. Aber wichtig ist keine Experimente.
Ja.
Vielleicht nochmal noch ergänzend, sein Frühstück mal zu testen, ist natürlich eine ganz coole Geschichte. Also angenommen, man sagt so, wenn der Wettkampf wirklich wichtig ist, das ist mein Wettkampffrühstück und dann in den Wochenenden davor mache ich dann mal einen zügigen Dauerlauf oder mache mal ein Intervalltraining, also da, wo man schon Leistungen ergeben bringen will. Und wenn man dann damit klar kommt, hey, ja, das gehört dann schon zu einem wichtigen Vorbereitungsprogramm.
Ja, ergibt total Sinn. Hydrierst du dich an Wettkampftagen mehr als sonst? Würdest du sagen, dass man aber dann quasi in den Stunden vorher schon anfangen sollte, mehr zu trinken? Oder ist das eigentlich auch dann...
Nein, nee. Was ganz gut ist, ist, dass man sich bewusst wird, dass man über Nacht Flüssigkeit verliert.
Ja.
Und das lohnt sich durchaus mal festzustellen, wie viel das ist. Denn wenn man weiß, dass man in der Nacht 400 Milliliter, also jetzt in Gramm gerechnet, ja, die Waage ist da ja sehr auskunftsfreudig, ein halbes Kilo verliert, ja, oder 0,4 Kilo oder 0,6 Kilo verliert, dann weiß man auch, wie viel man verzehren oder aufnehmen muss. Ja, also meine Idee ist es, dem Wettkampfvortag gut hydriert in die Nacht zu gehen. Gut hydriert in die Nacht, so dass man in der Nacht auch nochmal raus muss und Pipi machen muss. Mhm. Man wiegt sich mal, also jetzt nicht unbedingt am Wettkampfvortag, sondern grundsätzlich mal 2-3 Mal, damit man da eine Idee hat. Nach der Abendtoilette, vor dem Zubettgehen, wiegt man sich mal und morgens nach der Morgentoilette auch wieder. Und dann hat man eine ganz gute Idee, wie viel man verliert. Und wenn man weiß, ich verliere pro Nacht 500 Gramm oder 500 Milliliter, dann weiß man auch, wie viel man, egal ob Marathon oder 5 Kilometer allein, wie viel man wieder trinken muss. Ja. So, es wäre jetzt Quatsch zu sagen, oh, du wirst schwitzen, ein Liter sollte ich jetzt trinken, gerade bei einem Halbmarathon oder Marathon. Du grinst jetzt, ja, das machen so manche, weil sie denken, ja, ich weiß ja, jede Stunde verliere ich, was weiß ich, fast ein Kilo. Dafür ist der Wettkampf dann da. Wir müssen nur gut hydriert in die Nacht gehen. Und wir sind keine Kamele, wir können nicht bunkern, für die Zukunft, sondern wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass unsere Körperzellen schön aufgefüllt sind. Und da reicht es eben, das aufzufüllen, was man über Nacht verliert üblicherweise. Und das könnte so ungefähr ein halber Liter sein. Okay. Das heißt, mehr brauche ich gar nicht.
Ja, ist ein guter Tipp an der Stelle, weil am Ende, das kennt man ja, viele AnfängerInnen laufen dann dafür die ganze Zeit auf Toilette, was ja auch total disruptiv ist am Wettkampfmorgen, wenn man halt nicht vortrinken kann.
Sozusagen. Ja, macht dann der Niere schon Stress, ja.
Ja, stimmt. Okay, dann sind wir eigentlich soweit versorgt, was jetzt das Frühstück angeht. Wenn wir jetzt losziehen zum Wettkampfort, wie handhabst du das? Ziehst du deine Laufkleidung vorher an oder ziehst du dich dann erst vor Ort um? Wie machst du das?
Ja, also ich persönlich ziehe in der Regel die Wettkampfkleidung schon vorher an und ziehe zumindest noch ein altes T-Shirt oder ein altes Wettkampfshirt, was ich nicht mehr brauche, dann noch über die Wettkampfkleidung. Also das heißt, ich versuche mich so anzuziehen, dass ich nicht kalt werde. Ja, das heißt, im Winter sind das vielleicht andere Tipps oder bei kühlen Temperaturen, auch im Sommer. Wir sind ja sehr oft in Zermatt unterwegs, machen da ein Zermatt-Marathon-Camp. Und der Lauf ist zwar im Juli, aber wenn wir da in der Startlinie stehen, dann kann es schon mal 10 Grad sein, eben auf 1600 Meter Höhe. Auf 1100 Meter Höhe in St. Nikolaus und über Zermatt geht es dann eben hoch auf den Berg. Und dann kann es auch sein, dass ich einen Maleranzug anziehe. Ja, das ist vielleicht noch so ein ganz cooler Tipp. Vielleicht hat das der eine oder andere, gibt es im Bauhaus 2-3 Euro. Idealerweise versuche ich die auch dann wieder zu verwerten, wenn ich einen Supporter dabei habe, dem ich das dann am Startbereich noch geben kann. Und letztendlich geht es darum, sich vor Wind und zu schützen. Also da gibt es eine Menge Ideen. Also die ein oder anderen ziehen dann eben alte Shirts an, lassen die dann im Startbereich und andere machen dann irgendwie so Maleranzüge oder so Plastikhauben. Mhm. Also Wettkampfkleidung anziehen, das vielleicht auch noch als Tipp, vielleicht auch noch für den Wettkampfvortag, Startnummern anbringen, ja, schon mal ans Shirt. Das kann morgens dann auch ein bisschen, wenn man nervös ist, ein bisschen blöder sein und so gehe ich dann an den Start und wenn es mir kalt ist, eben ein bisschen mehr und dann ist eben mein Kleiderbeutel, den man ja oft abgeben kann, eben dann quasi gespickt mit dem, was ich nachher anziehen möchte und natürlich mit noch einer kleinen Erstverpflegung für nach dem Rennen. Das packe ich mir ganz gerne ein und dann mache ich mich auf den Weg so. Ja.
Und um wie viel Uhr würdest du empfehlen, sollte man dann am Standort sein? Also wie viel früher sollten wir denn vor Ort sein?
Also ich habe eine ganz gute Erfahrung damit gemacht, wenn ich weiß, dass ich eine Dreiviertelstunde vorher, vor dem Startschuss, meinen Beutel abgegeben habe. Manchmal erfordert es auch, dass die Veranstalter sagen, bitte eine Stunde vorher, weil dann fahren die Autos wieder weg und transportieren das bei einem Punkt-zu-Punkt-Strecke, ist das manchmal so. Ja, transportieren das eben in den Zielbereich. Das ist nicht nur New York so, das ist auch zum Beispiel in Zermatt so oder bei anderen Rennen, die Punkt-zu-Punkt-Strecken sind. Dann kann es sein, dass man eben eine Stunde vorher schon alles abgeben kann. Ich versuche das dann in der Regel so eine Dreiviertelstunde. Ja, dann habe ich keine unnötige Zeit noch verplempert und dann geht dann irgendwie meine Routine so richtig los. Ne? Wobei das rechtzeitige Abgeben eben schon zu dieser Routine gehört.
Das stimmt.
Weil das kann auch wieder Stress verursachen. Leider. Also nochmal, viele von unseren Zuhörern oder deinen Zuhörern nehmen ja gerne an diesen riesengroßen Läufen teil, ja, weil die ja eine ganz besondere Atmosphäre haben. Und riesengroße Läufe heißt auch möglicherweise ein riesengroßer Bereich, den man erstmal finden muss, wo man die Kleiderbeutel abgibt. Und dann heißt das hier sieht man irgendwo die LKWs, manchmal wird das in LKWs deponiert und dann geht man da hin und stellt fest, oh, das ist für die 5-Kilometer-Läufer, wo ist das denn für die Halbmarathonläufer?
Ja, ja.
Und dann wird das dann nach Startnummern sortiert, nochmal in einen LKW kriegen ich keine 1000 Beutel hin oder vielleicht doch, ich weiß es nicht und dann sucht man dann und das kann schon, wenn man dann feststellt, oh, das ist ja noch 200 Meter meine Zone, wo dann meine Beutel abzugeben sind. Also lieber rechtzeitig. Ja,
lieber absolut.
Rechtzeitig. Was habe ich gelesen nochmal? 30.000 waren in Berlin beim Halbmarathon.
Ja,
muss man sich mal vorstellen. Ja,
ja, das ist auf jeden
Und wenn
Fall
die alle ihre Beutel abgeben.
Richtig,
ne?
Wenn man da zu spät dran ist, ist das eine Katastrophe.
Ja, und das, du fragtest ganz am Anfang, ja, eine Routine zu haben, kann die helfen, die Leistung zu verbessern, war deine Frage. Da habe ich dann ein bisschen gezuckt, aber sie kann helfen, eben die Leistung zu erbringen, für die man trainiert hat. Und nicht aufgeregt zu sein, nicht nervös zu sein bei den Kleiderbeuteln. Ja, das ist zum Beispiel schon mal eine ganz gute Geschichte.
Ja, absolut richtig. Okay, wir haben jetzt gehört, du bist ein Verfechter davon, dass man sich vorher aufwärmt. Dann gucken wir uns das mal an, wie man so ein Warm-up denn gestalten kann, dass es irgendwie, ja, dass man den meisten Nutzen auch für den Körper halt daraus zieht. Die Vorteile haben wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen besprochen. Was würdest du sagen, gibt es aber irgendwelche Risiken, die mit einem fehlenden Warm-up einhergehen? Also was ist da dran, dass man quasi unaufgewärmt einfach losläuft? Kann es sich negativ auswirken?
Wir erinnern uns an meine Frau, die hat keine Risiken, die macht das alles nicht, aber die joggt dann auch los. Sie ist zwar immer in der Überzeugung, sie hätte nicht schneller laufen können, aber nee, sie läuft dann eben los, ohne irgendwie sich maximal zu belasten. So. Okay. Und das funktioniert bei ihr super. Ja. Aber nochmal, das ist keine Maximalbelastung. Sie ist keine Wettkämpferin, die dann sagt, boah, jetzt das muss ich jetzt laufen oder die möglicherweise neue Bestleistungen laufen möchte. Bestleistung heißt ja etwas, sich noch mehr zu fordern, als ich es gewohnt bin. So. Also nochmal zur Anfangsgeschichte, wenn ich einen Marathon einfach nur laufe zum Sammeln, dann ist das für mich Dauerlauftempo, da mache ich da all das nicht. Wenn ich schnell laufe, dann mache ich all das, weil das Risiko ist, dass ich eben meinen Körper sehr fordere, meine Muskulatur sehr fordere und mir dann möglicherweise, weil ich nicht mobilisiert bin zum Beispiel, dass ich mir dann relativ früh eine Zerrung einfange. Und das wäre auch doof. Ja, das wäre richtig doof. Deswegen macht man eine Menge richtig und möglicherweise umgeht man eben auch Risiken, wenn man so ein kleines Programm hat. Ja. Und dieses kleine Programm, das kann 10 bis 15 Minuten dauern.
Okay.
Ja, und das heißt nicht permanent laufen. Und ich empfehle das wirklich jedem. Entweder einfach nur, weil man damit die Zeit auch überbrücken kann, bis zum Startschuss. Was soll man denn sonst machen? Also nicht Hampelmann, das haben wir gehört, sondern auch, weil man dann einfach lockerer laufen kann.
Okay. Du hast jetzt gesagt, so ne, ab 10 Minuten ungefähr, ist das abhängig davon, wie lang auch mein Wettkampf ist? Also sollte ich mich länger aufwärmen, wenn es ein Halbmarathon ist, als zum Beispiel bei einem 5-Kilometer-Lauf?
Ja, auf jeden Fall. Je schneller der Wettkampf, umso länger die Einlaufroutine. Ne?
Okay.
Um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, was ich am Anfang gebracht habe, da vom Silvesterlauf, wenn man da erstens bei kühlen Temperaturen, das spielt ja auch noch eine Rolle, bei kühlen Temperaturen danach 5-6 Kilometer lang voll Speed geben möchte, dann kann es durchaus sein, dass es Sinn macht, vielleicht sich vorher 30 Minuten vorzubereiten. Ja, und wie gesagt, oder vielleicht sogar länger, wenn man dann irgendwie Wechsel der Klamotten nach. Nochmal die Elite, die geht ja dann nochmal ins Zelt, hat dann die VIP-Versorgung, zieht dann die angeschwitzten Klamotten nochmal aus, zieht neue Klamotten an. Also deswegen auch so lang, das haben wir ja alles nicht. Wir haben ja den Klarbeutel schon abgegeben, haben vielleicht nur noch unser Ersatz-T-Shirt oben drauf oder beziehungsweise das wärmende Shirt und dann machen wir unser Programm und dann ist das auch in Ordnung, wenn das so ein bisschen angeschwitzt ist. Aber grundsätzlich heißt, je länger der Wettbewerb, umso kürzer die sportliche Vorbereitung und je kürzer der Wettkampf, umso länger. Ja, dann kann es durchaus sein, dass man 30 Minuten joggt vor einem 5-Kilometer-Lauf, also 30-30-30, 30 Minuten vorbereiten, 30 Minuten das Rennen, 30 Minuten nachbereiten, wenn man das will. Ja, und bei einem Marathon empfehle ich 5 Minuten.
Okay.
Ja, ein bisschen was zu machen.
Ja. Wir gucken uns ja gleich an, wie das so im Detail aussieht. Vorher vielleicht aber noch, wo führe ich denn so ein Warm-up am besten durch? Weil wir haben jetzt schon drüber gesprochen, je nachdem, wie groß der Wettkampf ist, ist da jetzt auch nicht überall Platz.
Ja, also da, wo Platz ist. Ich glaube, das ist jetzt eine Empfehlung. Wenn ich jetzt an die Wettkämpfe denke, wo ich mich letztes Mal vorbereitet habe, das war in Berlin, wenn ich dann denke, da bin ich ja schon eingecheckt gewesen und dann komme ich dann auch nicht mehr raus. Wenn ich an Köln denke, weiß ich, wo der Start ist, dann gehe ich an den Rhein und kenne mich da gut aus und dann laufe ich da was los. Wenn ich in Palma bin, laufe ich einfach der Strecke schon mal voraus, laufe dann zurück und gruppiere mich ein. Also tatsächlich da, wo Platz ist. Und wir brauchen gar nicht so viel Platz, weil wir machen ja, wir machen da keine vielen Kilometer, sondern wir traben und wir mobilisieren und wir lockern und dann sind wir durch. Ne?
Okay. Na gut, dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt genau machen. Was wären so die ersten Übungen? Wie starten wir in so einen Warm-up rein?
Also Lockerungsübungen, das ist eine ganz coole Geschichte. Ja? Mhm. Also da in aller Ehrlichkeit, Lockerungsübungen mache ich immer bei Laufseminaren, ja, weil ich dann Vorbild bin bei unseren Laufcamps und bei Wettkämpfen und sonst nicht. Ja, also okay. Das heißt, wenn ich normalerweise jogge, da mache ich vieles dann nicht. Aber ja. Beim Joggen, ja, dann da geht's, ja, einfach so. Aber es ist wirklich so, wenn ich nehmen wir nochmal dieses Beispiel, 6. Oktober, Köln, Halbmarathon, ich muss Leistung erbringen. Das heißt, dann werde ich mich auch optimal vorbereiten. Und dann sind das vielleicht nur Kleinigkeiten. Ich habe möglicherweise im Zug lang gesessen, um dann nach auf die Köln-Deutzer Seite zu kommen, von Euskirchen aus, wo ich lebe. Und dann habe ich da nur gesessen, habe meine Beutel abgegeben und dann bin ich ein bisschen verspannt. Das heißt, ich lockere vor allen Dingen den Oberkörper. Ja? Schulterkreisen, okay. Armkreisen, Oberkörper, so eine Windmühle. Ja? Also breiter Schritt, dann die Arme, die Hände zum linken Fuß, also gegenseitig und zum rechten Fuß, also links nach rechts, rechts nach links. Ein bisschen mobilisieren, die Verklebungen am Rücken zum Beispiel. Lösen. Also da alles, was einem so als Lockerungsübungen einfällt, das einfach zu machen. Es geht wirklich nur um das vorsichtige Lockern. Also das sind so, ist kein Dehnprogramm, auch wenn es natürlich die Muskeln ein bisschen gedehnt werden, aber ja. es zählt zu den Lockerungsübungen. Alles, was okay. wo man das Gefühl hat, das tut mir gut, 3, 4, 5 Minuten. Bevor okay. man dann, zweiter Punkt, wenn ich den übernehmen darf, gerne. Dann mit dem Einlaufen beginnt. Ja?
Okay.
So, um dann vielleicht 1 Kilometer in Summe einzulaufen oder 5 Minuten, da kann man sich ja auch irgendwie so einen kleinen, vielleicht sogar ein kleines Trainingsprogramm auf die Uhr laden, wo man dann sagt, okay, jetzt 5 Minuten trabe ich ein bisschen was. Ja, und dann, ja, ich gucke mal auf unsere Zeit, wir haben ganz schön viel schon Zeit investiert, wenn das in deinem Sinne ist, dann vielleicht eine etwas heftigere Mobilisation zu beginnen, eben sowas wie Wechselschritte zu machen. Ja, ich liebe Wechselschritte, das ist so für mich so ein Standardprogramm. Also da, wo ich die Hüfte so nach links und nach rechts kreise und die Arme schlenkern ah, ja. lasse, ich sage manchmal Samba de Brasil dazu, ja, weil das ist so etwas, da bringe ich natürlich ein bisschen Spannung in die Beine herein, weil ich lande immer auf dem Vorfußbereich. Ich habe ein bisschen Spannung auf der einen Seite und ich will ja Spannung in den Beinen, weil gespannte Muskeln können Leistung erbringen, lasche Muskeln nicht. Mhm. Auf der anderen Seite durch das Verdrehen, ja, im Hüftbereich und im Oberkörperbereich insgesamt werde ich lockerer und wenn ich lockerer in der Hüfte bin, dann habe ich möglicherweise bei jedem Schritt 1 Zentimeter mehr.
Okay.
Ja, und wenn man sich das einfach mal vorstellt, ich habe durch mobilisierten Körper, durch einen aufgewärmten, und dafür, um zu mobilisieren, muss ich eben vorher mich lockern und aufwärmen, dann habe ich eine größere Schrittlänge, das ist super. Ja? Mhm. Ich vermeide alles, was eher in Richtung Kraft geht, ja? also Hopserlauf. Ja, oder Sprungläufe, die man aus dem Lauf-ABC kennt, das lasse ich alles. Das gehört okay. ins Training herein. Aber mobilisierende Geschichten, Ausfallschritt nach vorne, nach hinten, zur Seite und so weiter oder eben meine geliebten Wechselschritte, sowas ist eine ganz coole Geschichte. Ja.
Okay, also Kraftübungen eher nicht. Ist auch wichtig an der Stelle.
Nö, würde ich nicht machen. Aber das sind so irgendwie so die 3 wichtigsten Dinge. Ja. Und selbst wenn man sagt, ich mache alles 3 Minuten, 3 Minuten lockern, 3 Minuten gehen, 3 Minuten irgendwie nochmal andere Lauf-ABC-Übungen, dann reicht das schon.
Ja, Anfersen wäre vielleicht auch so ein Klassiker. Das sehe ich immer, die Leute auch irgendwie im Startblock machen, so eine Geschichten, die man irgendwie vielleicht sogar, wenn man schon eingegliedert ist, noch irgendwie an seinem Standort machen kann.
Ja. Vielleicht, aber man sollte es nur machen, wenn man sich das Anfersen mal vorstellt, ja. Also die Ferse ist ja dann möglicherweise am Gesäß.
Ja.
Und wenn man sich da einfach mal vorstellt, wie das ist, dann stellt man sich jetzt mal den Oberschenkel vor. Mhm. Der ist dann maximal gedehnt in dieser Situation. Mhm. Und das sollte man zum Beispiel nur machen, wenn die Muskulatur warm ist.
Okay.
Ja? Ja. Und ich erlebe eben manche, die haben eben diese Einlaufroutine nicht
ja.
und machen dann vielleicht einen Anfersen oder eben den Hampelmann. Und dann ist es so, dass es eben dann eine kleine Verletzung geben kann. Ne?
Ja. Ja, ist gut an der Stelle, das nochmal so ein bisschen zu differenzieren, dass man vorher, dass die Muskeln schon eine gewisse Wärme vielleicht haben sollten, bevor man dann in diese statischen Dehnungen reingeht, ne?
Ja, unbedingt, ja.
Okay. Okay, du meintest jetzt irgendwie Übungen aus dem Lauf-ABC. Machst du da dann mehrere oder nur deine 2 wichtigsten? Oder?
Ja, also ich habe so ein Repertoire an 10, 12 Lauf-ABC-Übungen und manche sind eben dann nur für die Fälle da, dass ich mobilisiere. Ja. Also die und noch ein paar ergänzende. Ja. Also ich weiß ja, wenn ich schnell laufe, dann ist das eine echt heftige Belastung für den kompletten Bewegungsapparat. Ja, oben herum muss ich einfach nur entspannt sein und locker sein und in der Hüfte auch, aber die Fußgelenke müssen arbeiten, ja. Die Muskeln müssen tatsächlich stark arbeiten, die Fußmuskeln, die Waden. Also das heißt, wenn man neben diesen Übungen, von denen ich gerade sprach, dann aber vielleicht startet, indem man einfach nur auf der Stelle, und das kann man sehr gut auch später noch machen, einfach nur mal einen Fuß aufsetzt. Also man bleibt bei einem Standbein und das andere setzt du auf der Spitze auf oder auf den Ballen und dann kreist du einfach nur die Fußgelenke nach links oder nach rechts. Ja. Oder was man gut machen kann, ist eben um die Fußgelenke nochmal und damit auch die Bänder und Sehnen anzuregen. Beide Füße nebeneinander, die Hände auf die Knie, so leicht in die Hocken und dann einfach die Knie kreisen lassen. Mhm. Also das ist, das sind so ein paar dieser Übungen, die man tatsächlich machen kann. Ja?
Ja.
Und die helfen einem tatsächlich doch, um dann bereit zu sein. Ja.
Mhm. Ja, ich finde auch wichtig, die Knöchel da nochmal aufzuwärmen, die Sehnen, wie du gesagt hast. Das Gute ist, manche von diesen Übungen brauchen ja wirklich auch nicht viel Platz.
Nee, wie gesagt, mit dem Anfersen habe ich jetzt gerade überlegt, es widerspricht dem Elliot nicht, das ist der Chef hier heute. Aber wenn ich beim Anfersen dran denke, da kann ich natürlich hinten einem auch ganz schön einen mitgeben. Ja?
Das stimmt auch, aber, je nachdem wie eng es ist, ja.
Ja. Aber genau, aber dieses Kniekreisen, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte, oder eben die Füße mobilisieren und das ist, haut ganz gut hin.
Okay, und würdest du das alles dann quasi vor dem Eingruppieren in den Startblock machen oder machst du das manchmal auch noch
im
Startblock?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein dazu eben ein wichtiger Hinweis. Ich muss das nicht machen bis kurz vorm Startschuss.
Okay.
Ja, sondern das funktioniert auch, wenn man das eben bis 20 Minuten vorm Startschuss macht.
Okay.
Ja, also das reicht. Also das heißt, der Effekt ist immer noch da. Ja, also das Eingruppieren ist ja etwas ganz Wichtiges, ja, dass man da auch keine Hektik hat, dass man in der richtigen im Startblock ist. Das heißt, ja, auf jeden Fall vorher machen, bevor ich mich eingruppiert habe. Möglicherweise hast du eben auch dran gedacht, manchmal gibt es eben kleinere Wettbewerbe, da kann man eben in diesem Startbereich, genau, also wenn das nur 100, 200 Leute sind, kann man da auch noch vor- und zurücklaufen. Ja. Ja. Aber bei diesen großen Events macht man das in der Regel, bevor man dann möglicherweise eine Schranke überschreitet und dann in einen abgesperrten Bereich kommt, wo es dann aber eben voll ist. Also vorher machen. Ja? Mhm. So eine halbe Stunde vorher, 20 Minuten vorher abgeschlossen haben, das ist eine ganz gute Sache.
Okay, und wie viel, ja, also gerade bei den größeren Wettkämpfen, wie viel Zeit würdest du einplanen für das Eingruppieren selbst? Weil ja, wie du sagst, manchmal ist das nicht so stressfrei, man kann ja nicht mehr rein und raus rennen und muss dann halt sozusagen an der Stelle bleiben, wo man dann drin sitzt.
Also Stress ist schon mal ein ganz gutes Stichwort jetzt gerade. Ich glaube, auch da machen sich einige unnötig Stress, wenn sie sich falsch eingruppieren. Das vielleicht auch nochmal. Ja, fangen wir mal bei den großen Wettbewerben nochmal an. In der Regel übernehmen die großen Wettbewerbe eine Einschätzung, wo einer richtig ist. Ja, und dann gibt es möglicherweise mehrere Sportgruppen, lassen wir sie A, B, C nennen. Einfach nur A für die Schnellen, B für die zwei Mittelschnellen und C für die Langsameren. Unter den Teilnehmern. Angenommen, es wäre so. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, ja, ich bin zwar langsam, ich möchte ja schneller werden, also gehe ich nicht in C, sondern gehe in B oder ganz besser noch in A, dann kann das Stress versorgen, weil man bremst die anderen aus, die anderen werden schimpfen und sagen, hey, du gehst hier nicht hin, du musst schon schneller laufen, dann zieht man es möglicherweise doch noch mit. Also dieses richtige Eingruppieren, ja, du nickst jetzt so nach dem Motto, hat er jetzt nichts Besseres drauf, jetzt gerade so als als Tipp. Ja? Aber ich sehe das immer wieder bei den großen Wettbewerben, dass sich die Leute falsch eingruppieren. Ja? Dass sie sich falsch eingruppieren, weil sie einfach eine falsche Denke haben. Also sie richtig eingruppieren ist eine ganz, ganz gute Geschichte. Ja? Und in der Regel wird man ja eingruppiert nach der zu erwarteten Zielzeit. Und damit verbunden ist, dass man um sich herum, wenn das richtig gut funktioniert, auch die Leute hat, die ja so ähnlich schnell sind. Ja. Das heißt, man wird nicht verleitet, zu schnell zu laufen oder weniger verleitet oder weniger gedrängt. Also das ist schon eine ganz gute Geschichte. Noch ein Tipp, wir reden jetzt gerade von den Großen, bei den kleineren Läufen ist das nicht so. Da macht es tatsächlich mal Sinn, in die Ergebnisliste zu schauen. Von den Vorjahren. Also wenn man dann weiß, okay, 10 Kilometer, ich möchte 50 Minuten laufen, um mal irgendeine Zeit zu nennen. Mit 50 Minuten ist man dann möglicherweise, ich vermute jetzt irgendwie etwas, im ersten Ende des ersten Drittels eines Teilnehmerfeldes, dann weiß man auch, wenn man diesen Korridor, Startkorridor sieht, wo man dann richtig hingehört. Stimmt. Ja, nicht ganz ans Ende, nicht ganz an den Anfang. Also diese Eingruppierung ist wieder etwas, was Stress nehmen kann. Und wir sprachen am Anfang dabei, je weniger Fehler wir machen, umso breiter sind wir tatsächlich auch die Leistung abzubringen, weil Stress Absolut. Heißt ja dann Adrenalinspiegel viel zu früh hoch und Aufregung und Puls zu hoch und so.
Ja. Also man sollte sich auch einfach vorher ein bisschen Gedanken machen, in welchen Startblock man möchte, ne? Und das dann nicht vor Ort irgendwie entscheiden. Besonders halt bei größeren, bei kleineren.
Ja, genau.
Gut, kann man ja noch wechseln, aber.
Ja. Aber diejenigen, die zu zweit laufen wollen oder zu dritt laufen wollen und sich alle angemeldet haben für so einen großen Wettbewerb, nach hinten, also sich runter gruppieren, um das jetzt mal so zu formulieren, ich weiß nicht, ob es treffend ist, geht immer. Also langsamer sein geht, aber wenn die Langsameren dann zu den Schnelleren nach vorne gehen, das geht nicht. Ne? Aber die Schnelleren sind ja auch gerne bereit, dann hinten zu starten, weil sie wollen ja mit den Kumpels, mit den Mädels und Jungs, den besten Freundinnen und Freunden dann ja auch laufen, also ist es gar kein Problem. Also nach hinten geht, nach vorne bitte nicht. Auch nicht
einmal. Guter Tipp an der Stelle, auch wenn man wirklich in der Gruppe laufen möchte, sondern das dann nicht falsch macht, ja. Okay. Mich interessiert noch die Wasserzufuhr vielleicht auch nochmal. Wir haben jetzt kurz schon über Hydration gesprochen, aber würdest du trotzdem raten, dass man irgendwie so in den letzten Minuten vor dem Lauf nochmal einen Schluck Wasser nimmt? Hilft uns das überhaupt oder kann man es auch lassen? Ist das nur für die Psyche gut? Was macht man auch vielleicht, wenn man so einen trockenen Mund hat? Hilft das dann wirklich oder kann man es halt auch lassen?
Also Trinken ist wieder was ganz, ganz Individuelles. Ja. Also ich sehe, dass viele nehmen auf dem 5-Kilometer-Lauf noch eine Flasche in die Hand. Und wenn ich denen dann sage, brauchst du nicht, dann sagen die, doch. Okay. Und in diesem Fall haben sie dann auch recht. Ja? Ja. Also wir haben ja alle unsere Macken und Marotten, also ich habe eine Menge, ja, die gehört jetzt eben nicht dazu und dann ist das eben in Ordnung, ja, wenn man das so macht. Aber grundsätzlich empfehle ich, trinken bis 2 Stunden vorher.
Okay.
Um dann in diesen 2 Stunden alles, was zu viel ist, aus der Blase auch entleeren zu können.
Ja.
Auch das ist vielleicht in der Vorbereitung auf so einen Wettkampf, je größer der Wettkampf, dann gibt es ja auch schon mal so Lagepläne, die veröffentlicht werden auf den Internetseiten. Und wenn man dann weiß, wo sind die Dixi-Klos üblicherweise in meinem Startkorridor, dann hilft das auch wieder, nochmal Stress zu vermeiden und vielleicht nicht die letzten nehmen kurz vor dem Startbereich, sondern die ersten vielleicht oder wo auch immer, aber einfach mal gucken, wo sind die. Meine Erfahrung, 2 Stunden reicht, um das Überflüssige zu entsorgen.
Ja.
Das ist das eine. Das zweite ist, viele haben dann aber nochmal so einen trockenen Mund vor Aufregung oder vor Hitze oder was weiß ich was. Ein bisschen zu benetzen wäre natürlich nicht verkehrt. Ja, und da gibt es so 2 Möglichkeiten. Entweder habe ich eine kleine Plastikflasche noch dabei, ja, oder ich habe eine Flask bei, eine wieder befüllbare, die ich dann möglicherweise in die Seitentasche meiner Sporthose dann wieder packe, um es jetzt mal ökologisch korrekt zu sagen, eine Idee zu haben und benetze. Oder ich nehme ein Liquid-Gel, wenn ich der Meinung bin, ich bräuchte das. Das sind ja auch nur ganz kleine Mengen, die machen die Blase nicht voll, aber geben noch einen kleinen Energieschub. Ja. Ist ein bisschen riskant, aber wer damit klarkommt und weiß, ich brauche das und es gehört zu meiner Verpflegungsstrategie, der kann das auch machen. Ja? Also in der Regel, ich mache das in der Regel nicht, sondern habe dann eben die letzten 2 Stunden nichts getrunken. Ja.
Okay.
Und wenn dann tatsächlich ich einen Kumpel an der Strecke habe oder meine Frau mich unterstützt und so weiter und die reicht mir das gerade nochmal über, das Absperr geht dann weg, trinkt nochmal einen Schluck und dann gebe ich ihr die Flasche zurück, dann fühle ich mich richtig glücklich. Also auch das ist ja vielleicht noch ein ganz guter Tipp.
Absolut, ja. Ja, ich glaube, auch gerade das Thema Toilettensituation ist natürlich ein großer Stressfaktor für Leute bei größeren Läufen. Deswegen vielleicht doch ein ganz guter, ja, vielleicht gibt das so ein bisschen Sicherheit zu wissen, 2 Stunden vorher muss ich nicht unbedingt noch mehr Wasser in mich reinkippen, weil am Ende stehe ich dann auf einmal super lange an der Dixi-Klo-Schlange und das verursacht auf jeden Fall Stress.
Und deswegen hat vielleicht dieser Tipp, dieser Gedanke geholfen, dass ich nur so viel trinken muss, wie ich üblicherweise in der Nacht verliere. Und wenn man das weiß und fängt dann eben 3 Stunden vor dem Start schon mit dem Trinken an und 2 Stunden vorher hört man auf, mehr als einen halben Liter will der Körper auch oder kann er nicht pro Stunde verstoffwechseln, dann ist das möglicherweise eine ganz gute Geschichte.
Ja. Absolut, ja. Okay, jetzt haben wir irgendwie noch die letzten Minuten, vielleicht Sekunden, die wir in diesem Startblock warten. Ich glaube, dass das ist so der Moment, wo dann viele doch die Nervosität nochmal packt. Vielleicht waren sie vorher noch relativ ruhig, aber wenn man dann halt auf der Stelle steht und einfach nur wartet, kann doch tatsächlich ein bisschen Nervosität aufkommen. Hast du da vielleicht nochmal so Tipps, so vielleicht mentale Tipps? Was kann man irgendwie... vielleicht sich nochmal visualisieren kurz vorher, wie kann ich mich so ein bisschen beruhigen, wie kann ich mich auch vielleicht pushen, dass ich mental ready bin für den Wettkampf.
Ich mache jetzt mal eine Rückfrage, weil das interessiert die Leute vielleicht auch. Elliot, hast du Erfahrung mit so Entspannungsübungen oder Meditationsübungen? Hast du das schon mal gemacht?
Ja, tatsächlich schon. So Kurzmeditation finde ich immer ganz gut und ich finde auch Atemübungen immer ganz gut. Also so tiefes, ruhiges Atmen.
Ja, also ich vergleiche das immer damit, also ich habe nicht sehr intensive Erfahrungen damit, aber schon, ich praktiziere das ab und zu und dann dauert das bei mir vielleicht 10 Minuten in der Regel, die Programme, die ich mache, und die tun mir relativ gut. Ich denke, wenn man die letzten 10 Minuten, also jetzt nutzt für sein eigenes Programm, tatsächlich ein Programm, in dem ich manche Dinge einfach nochmal durchgehe, ja, wo ich versuche einfach mal mich zu konzentrieren, zu fokussieren. Also das heißt, wir denken nochmal an die Cheerleader und an die Musik, vielleicht sich nicht zu sehr ablenken zu lassen, sondern einfach nochmal bei sich zu sein und so ein paar Dinge durchzugehen. Was man sich vorgenommen hat zum Beispiel oder die Randstrategie oder die Kurven. Ich glaube, viele von uns haben schon mal im Fernsehen gesehen, wie sich Sportler vorbereiten auf eine Bobbahn.
Ja,
oder auf einen Skiparcours oder was weiß ich was. Man sieht, wie sie dann plötzlich mit dem Kopf kreisen und dann gehen die plötzlich gedanklich einiges durch. Wenn wir quasi ein ähnliches Programm ablaufen lassen, indem wir uns nochmal überlegen, ey, was habe ich mir eigentlich vorgenommen? So ganz bewusst, was habe ich mir vorgenommen für das Rennen? Ja, und jetzt zum Beispiel, wir nehmen einfach mal den Halbmarathon unter 2 Stunden, weil das ist, glaube ich, für viele so ein ganz gutes Ziel. Absolut. Dann ist das eben 5 Minuten 40. Wenn ich mir dann nochmal überlege, geh nochmal durch, ey, dein Ziel ist es 5 Minuten 40. Also heißt 5 Minuten 40 auch 5 Minuten 40, also pro Kilometer. Ne? 2 Stunden durch 21,1 sind so ungefähr 5,41. So, also ich gehe auch diesen Schnitt an. Wenn ich mir dann nochmal selber sage, Andreas, du lässt dich nicht mitreißen. Das hast du oft genug gemacht, Andreas. Also ne, so Selbstgespräche führen, das machst du nicht, weil du lernst ja aus den Fehlern der Vergangenheit. Diesmal machst du es nicht, sondern du vertraust deinem Körpergefühl, was ich ja idealerweise bei einem Bahntraining mal geschult habe oder bei einem Intervalltraining geschult habe. Du vertraust daraus. Also manche Dinge, die für einen wichtig sind, nochmal durchzugehen, finde ich richtig cool. Oder worüber ich nachdenke, ist auch an den ersten Kilometer. Ich wiederhole gerne hier noch einen Tipp. Ich weiß nicht, ob ich ihn mal gebracht habe, aber ich bringe ihn häufig. Immer wenn ich ihn loswerden kann, dann bringe ich ihn jetzt auch. Der erste Kilometer wäre trotz 45 6 Minuten. pro Kilometer, um eben 20 Sekunden langsamer zu sein. Diese 20 Sekunden helfen, keine unnötige Energie zu investieren. Die helfen dabei, nicht zu überpacen, nicht den Stress zu haben, sich möglicherweise über die noch zu freuen, die sich falsch eingruppiert haben, weil sie einem helfen, langsamer zu laufen. Also bei mir läuft dann, also nochmal, wenn ich in Köln dann dieser Pacemaker bin, dann werde ich um mich herum sagen, hey Leute, wenn ihr mir folgt, eins solltet ihr wissen. Ja, 4:15 ist unser Schnitt, aber den ersten Kilometer, den laufe ich in einer 4:25, Quatsch, was ist das, 4:35 an. Vielleicht wird es auch eine 4:40, weil wir laufen ja über die Deutzer Brücke. So, und danach haben wir nämlich 20 Kilometer Zeit und dann holen wir jeweils eine Sekunde auf. Ja, oder vielleicht auch 2 Sekunden, sodass wir bei Kilometer 10, 11 genau in der Pace sind. So, ja. Ich werde es den Leuten sagen. Indem ich es den Leuten sage, vergewissere ich mir selber wieder meine Strategie. Ja, ich erlebe nämlich auch Pacemaker, die dann denken, boah, ich muss schneller laufen, damit die Leute beruhigt sind, dass ich nicht zu langsam bin. Aber jetzt reden wir nicht über die Pacemaker, sondern reden über sich selber. Ja? Und man muss ja seine eigene Pace geben. Das heißt, ich sage, nicht zu schnell loslaufen. In diesem Fall 6er Schnitt wäre richtig cool. Ja, ich ansonsten 45. Manche sind ja dann so gut vorbereitet, weil sie so gut getapert haben und plötzlich denken sie, ach so, unter 2 Stunden, ja klar, habe ich dafür trainiert, aber 1,50 bei den perfekten Bedingungen, das könnte ja auch gehen. Mhm. Nein, ja. Oder ich denke dann über die Verpflegungsstrategie nach. Ja, ich denke nochmal, ja, du möchtest bei jeder Verpflegungsstation innehalten. Ich habe möglicherweise gesehen bei meiner Vorbereitung, dass als erstes die Wasser kommt, danach Gel kommt, danach nochmal Wasser. Also lasse ich die erste Wasserstation rechts liegen oder links, gehe zu den Gel- oder Elektrolytgetränken Energiegetränken, trinke da was, um danach nochmal zum Wasser zu gehen. Oder ich nutze die Erfahrung, dass ich weiß, bei diesen großen Wettbewerben sind diese Verpflegungsstationen ja oft fast 100 Meter lang. Ja. Ich muss nicht wie die anderen an den ersten Tisch gehen, sondern ich kann auch an den 5. oder 6. Tisch gehen. So, das heißt, ich gehe so ein paar Dinge durch. Und wenn man quasi möglicherweise sich aufschreibt auch, an was möchte ich alles denken?
Gute Idee.
Dann, und das dann da nochmal durchgeht, dann ist man komplett bei sich. Ja, und man sichert sich selber nochmal zu, dass man sich auf sich selber verlassen kann. Ja. Auf die Strategie, die man mit sich selbst oder mit dem Trainer besprochen hat. Also ich halte diese letzten 5 bis 10 Minuten für total wichtig. Mhm. Ich halte sie für total wichtig. Und das können wir uns alle wirklich von den Profis abschauen. Ja, die ja auch auf den letzten Drücker erst an die Startlinie kommen. Warum? Aber die haben ja so eine VIP-Betreuung, das sei ihnen auch gegönnt. Ja, aber was machen die vorher? Umziehen, fokussieren und so weiter. Und dann wissen sie, in den letzten 2 Minuten gehören den Medien, dann werden wir noch mal, müssen wir nochmal grinsen, werden fotografiert. Und, aber wir haben das nicht, sondern wir gucken. Ja,
ja.
Ja und dann natürlich... Ja. Die Uhr starten, ne?
Gerade noch ein, ja? Darf man auch nicht vergessen, ja, stimmt. Das GPS.
Aufgeladen haben wir sie ja.
Ja.
Aufgeladen haben wir sie, dank Checkliste.
Ja, jetzt muss nur noch das GPS gefunden werden, ja.
Ja, genau. Ich bin Freund davon, von dieser Routine.
Mhm. Ja, ich finde das auch gut tatsächlich, dass du das nochmal an der Stelle gesagt hast, dass es sinnvoll ist, bei sich zu sein und vielleicht auch nicht jetzt mit dem Nachbarn zu quatschen oder so in den letzten Minuten, sondern wirklich nochmal. So sich ein bisschen zu erden, sag ich jetzt mal, wie sagt man ja auch manchmal Meditationssprech.
Ja.
Also da so sich ein bisschen zu verinnerlichen, was jetzt passiert.
Also wir wollen alle keine muffligen Typen sein, ja, also gerne mit dem anderen auch reden und lächeln, aber mal die merken schon, ob du jetzt gerade bei dir sein möchtest oder nicht. Ne? Ich denke einfach, dieses unnötige Energie verschenken.
Ja.
Das ist, das, ich sehe, dass das häufiger der Fall ist.
Ja.
Ja. Ich mache zum Beispiel auch keine Selfie-Videos vorher. Ja. Also ich nehme ja gerne mein Smartphone mit, ja. Gerade bei den Läufen, die nicht ganz so entscheidend sind. Aber ich mache vorher keine Bilder. Erstens, weil ich es lieber über, gerade wenn ich unter Druck bin, rede ich gerne lieber über die Leistung, die ich erbracht habe und nicht, hey, guck mal, ich hier am Startbereich.
Ja.
Ja, und hier, wir Mädels und wir Jungs, dann sind wir nicht toll und schön, sondern das einfach, diese Energie spare ich mir. Ja, und lieber beim Rennen, wenn es sich ergibt, beim langsamen Lauf oder natürlich im Zielbereich mit Medaille, ohne Medaille und alles drauf, was das Smartphone hergibt.
Ja, so halte ich es auch. Und damit fahre ich auch ganz gut. Lieber danach ein bisschen Content produzieren, nicht davor. Okay. Ja, dann sind wir ja eigentlich jetzt den gesamten Wettkampfstag relativ gut durchgegangen, ne? Also bis zum Startschuss natürlich. Würdest du sagen, wir haben noch irgendwo einen Tipp liegen lassen, den du den Leuten mit auf den Weg geben würdest? Oder haben wir da einen ganz guten Rundumschlung gemacht?
Ich denke, wir haben etwas, aber ich habe am Anfang etwas über den Beutel erzählt und über den Kleiderbeutel. Und ich denke mal, das gehört irgendwie auch zur Vorbereitung, dass man weiß, wenn man im Zielbereich ist, hat man das, was man braucht. So, ja. Und ich glaube, dass im Zielbereich und das quasi nach dem Überschreiten der Ziellinie beginnt quasi schon die Vorbereitung auf das nächste Rennen oder der Start der Regeneration, dass es sich lohnt, darüber nochmal nachzudenken, was brauche ich, wenn ich im Zielbereich bin. Und da stecken wirklich nochmal eine Menge Fehler. Quellen drin, indem man eben dann das nimmt, wonach man möglicherweise Lust hat, aber was vielleicht nicht so günstig ist, oder das, worauf man Lust hat, hat man nicht dabei. Ja. Also ich bin sehr froh, wenn ich nicht nur meine Wechselklamotten habe, sondern wenn ich dann zum Beispiel eine Tüte Nüsse dabei habe. Ja, also jetzt nicht die gesalzenen Nüsse, sondern dann habe ich eben eine Nussmischung dabei oder ein, zwei Scheiben Vollkornbrot eben mit Gurken belegt und so weiter. Ja, und das ist eine ganz coole Geschichte. Oder indem ich dort möglicherweise auch ein Energy-Drink habe, was ich vertrage, was mir hilft, wieder Kohlenhydrate aufzunehmen. Oder möglicherweise auch eine Banane, weil ich weiß, dass es ganz gut ist. Oder ein Apfel, den kriegt man super rein. Die Banane besser noch in so einer Plastikdose, damit man eben, dass die nicht matschig ist. Mhm. Also ich denke, es ist wichtig, darüber nachzudenken, dass Regeneration ja Erneuerung heißt. Erneuerung kann dann funktionieren, wenn man dem Körper das gibt, was er braucht. Ja, was braucht er? Nähr- und Vitalstoffe. Und dann braucht er eben nicht, also so, ich weiß nicht, sprachen wir über Wales? Ja, wir sprachen über Wales. Ganz am Anfang. Und da gab es im Zielbereich Chips. Ja, Chips gab es da. Ja, wie geil ist das denn? Da habe ich gedacht, Chips, ja, Kartoffelchips, ja. Und ich habe gedacht, Acrylamid. Krebserregend, ja. Klar, es ist salzig, klar, es ist schmeckt, ja. Aber es ist so ziemlich das Mieseste, was ich mir geben kann im Zielbereich, ja. Und nochmal, dass die mir da keine Stullen schmieren und ein Birchermüsli idealerweise mit Wasser aufgesetzt oder ein Porridge machen, ist auch in Ordnung. Also achte ich wieder auf mich und das geht zu meiner Vorbereitung und gebe mir das, was ich dann brauche. Ja, ich glaube, bei dir war auch schon mal Thema bei Achilles Running der Open-Window-Effekt. Und dieser Open-Window-Effekt wird für viele so ist negativ behaftet, weil wir eben dann möglicherweise offener, breiter sind für Ansteckung, für die Übertragung von Bakterien oder Viren. Auf der anderen Seite, Open Window heißt, der Körper will regenerieren, wir sind ein bisschen entzündet. Das ist auch ein Prozess, der eben notwendig ist, damit eben manche Regenerationsprozesse schneller funktionieren. Und wenn wir dem dann das geben, was wir tatsächlich brauchen, damit der Baustoffwechsel funktioniert, also der Aufbaustoffwechsel, die Erneuerung unserer Körperzellen und also sowohl muskulär als auch natürlich der Energiespeicher, dann machen wir eine Menge richtig. Machen wir eine Menge richtig. Und deswegen ist quasi die Zielversorgung auch noch ein wichtiges Moment der Vorbereitung.
Ja, richtig, ja, absolut. Das ist ein guter Tipp, da vielleicht dann sich, wie du sagtest, eine Nussmischung oder sowas oder Obst mitzunehmen, von dem man dann sicher weiß, dass es da ist. Man weiß ja nie genau, was jetzt am Endeffekt in den Verpflegungsständen am Ende vor Ort ist. Das ist durchaus smart, sich da selbst zu versorgen.
Auf jeden Fall. Also eher ein alkoholfreies Bier nehmen, wenn es gereicht wird, als jetzt zum Beispiel ein Limonadengetränk, irgendeine Cola. Klar, die ist süßer und so weiter, aber die ist hat so viel Zucker dann dabei, selbst wenn es Light und was weiß ich was ist, ist nicht unbedingt eine gesunde Version. Und die stört dann möglicherweise die Wiederaufbauprozesse, also die Erneuerungsprozesse. Also da schon alles richtig machen, ja. Und wenn man Lust hat auf ein Bier und ein paar Pommes und ein paar Chips, lieber 3-4 Tage später. Mhm. Aber eben den Open-Window-Effekt nutzen für die schnelle Regeneration.
Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, dann haben wir es an der Stelle. Das war mal wieder ein sehr, sehr ergiebiges Gespräch. Ich durfte sehr viel lernen. Ich bin mir sicher, unsere HörerInnen auch. Deshalb danke dir, Andreas, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, um mit uns so eine kleine Vorbereitung vor dem Wettkampf durchzugehen.
Unbedingt, ja. Ich sehe jetzt demnächst irgendwie bei den großen Läufen die Bühnen voller Cheerleader und vorne macht keiner mit. Das ist auch blöd, oder? Was sind das für Bilder, die die Veranstalter dann mit Drohnen möglicherweise erstellen? Genau. Und alle gucken nur noch bei sich, sind in sich oder lassen die Knie kreisen. Sorry. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig war, was wir da gemacht haben, Elliot.
Es wäre zumindest erfreulich, wenn wir dadurch wissen, dass alle jetzt noch mal in sich gehen und die volle Leistung dann am Ende abrufen. Also hatte auch was Gutes. Genau, falls unsere HörerInnen dich noch nicht kennen, dann mach doch jetzt gerne mal hier noch mal ein bisschen Eigenwerbung. Wo kann man dich finden? Wo kann man noch Tipps sich von dir abholen? Hau mal gerne raus.
Oh ja, ich suche immer wieder neue Freunde, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. Nein, aber das Wichtigste ist Laufcampus. Ja, ist unsere Seite, laufcampus.com. Es gibt Leute, die behaupten, dass es da die besten Trainingspläne gibt. Auf jeden Fall erfolgreiche. Mhm. Mal schauen, ich trainiere danach für alle Distanzen. Und dann haben wir eben einen Spezialpodcast, der für Halb- und Marathonläufer vor allen Dingen ausgerichtet ist, der sogenannte oder auch Marathon-Podcast. Und wer da Böcke hat, von meiner Erfahrung als über 200-facher Marathonläufer zu profitieren und von jemandem, der das meistverkaufte Halbmarathon-Buch geschrieben hat, das heißt Halbmarathon im BLV-Verlag, der ist da auf jeden Fall richtig. Also das ist so mein Thema und da würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere da mal vorbei hört oder vorbeischaut. Vielen Dank für die Gelegenheit, diese beiden Quellen nochmal zu erwähnen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also da seid ihr absolut versorgt. Das packe ich euch sehr gerne nochmal in die Shownotes, liebe HörerInnen da draußen. Und damit sage ich euch auch danke, dass ihr heute wieder bis zum Schluss zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Und abonniert uns auch gerne auf Instagram unter achilles.running. Da gibt es noch mehr unterhaltsamen Content für euch. Ansonsten hören wir uns nächsten Freitag wieder. Habt einen guten Wettkampf und keep on running.